Es freut mich, dass wir in unserem Studium über das Leben Jesu heute einen Schritt vorwärts kommen wollen, indem wir uns seine Bergpredigt anschauen. Natürlich ist für eine Stunde die Bergpredigt zu erklären und zu verstehen nicht die ausreichende Zeit. Dennoch wollen wir versuchen, die Grundsätze, die uns die Bergpredigt erklärt, zu begreifen. An ihrer Basis, nicht nur an ihren Worten. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch ein wenig zurückkommen auf unsere letzte Betrachtung, wo ich versucht habe, etwas zu verdeutlichen, was vielleicht nicht so leicht ist zu verstehen. Man hat in der Welt oder in unserem Weltbild haben wir den Eindruck, dass Gott von vornherein dem Menschen die Möglichkeit gegeben hätte, zu wählen zwischen Leben und Tod. Wenn man das denkt, dass das die Freiheit des Menschen ist, dann ist das natürlich, wenn man es in die Tiefe betrachtet, die Aussage dahinter, dass Gott den Tod geschaffen hat oder dass Gott von vornherein eine Möglichkeit zum Negativen in die Schöpfung hineingelegt hat. Und das denken sehr viele. Aber das ist aufgrund der Wesensart Gottes und aufgrund, wie er geschaffen hat, völlig unmöglich. Die Möglichkeit der Wahl des Todes wird nur gegeben einem Menschen, der bereits in einer Konfliktsituation steht, wo bereits eine Alternative im Himmel nicht für den Tod, sondern fürs Leben da war. Deshalb habe ich das Pseudowahl genannt. Das heißt, es gibt für das Leben keine Wahl. Man erfüllt entweder die Bedürfnisse des Lebens und lebt, oder man erfüllt sie nicht und stirbt. Satan war derjenige, der kam und sagte, es gibt auch eine andere Möglichkeit zu leben. Wir können nämlich frei von Gott selbst als Götter leben. Und bis zu ihm gab es nie eine Wahl. Und es wird nach ihm auch nie eine Wahl geben, weil sie gibt es nicht. Der Mensch ist gemacht worden zum Leben. Er würde den Tod nicht wählen. Adam und Eva hätten den Tod nicht gewählt, hätten sie gewusst, es ist der Tod. Aber sie haben gedacht, sie haben geglaubt, sie gehen zum Leben über. Deshalb ist die Wahlmöglichkeit des Menschen für den Tod nie gegeben. Außer die Alternative steckt da. Wir sind im Tod geboren, deshalb gibt uns Gott in der Bibel eine Wahl und sagt, ich lege dir heute vor den Weg des Lebens, den Weg des Todes, dass du wählst. Wir haben diese Wahl, weil wir ja im Tode geboren sind sozusagen, um aus ihm hinauszukommen zum Leben. Aber die Bedingungen zum Leben stehen nie zur Wahl. Sie sind entweder erfüllt und dann leben wir oder nicht. Deshalb müssen wir verstehen, es gibt immer eine Abhängigkeit, es gibt nie ein unabhängiges Wesen. Wenn wir Gott nicht abhängig sind und von ihm nehmen, nehmen wir automatisch vom Satan. Und dadurch von einem Menschen, von dort, wo es es nicht gibt, weil abhängig sind wir, die Abhängigkeit kann man nicht verändern. Und die Freiheit ist, dass ich handle. Und die Freiheit besteht darin, dass wenn ich einen Apfel habe, zum Apfelbaum gehen kann, ihn nehmen, pflücken und essen und dann die Kraft, die ich dadurch bekomme, umsetze zum Dienst. Genauso ist es mit den geistigen Bedürfnissen oder geistlichen Bedürfnissen. Sie muss ich in der Lage sein, von Gott holen zu können, Das ist die Freiheit. Ich kann sie von Gott holen. Ich kann mir nehmen, wie viel ich will. Und kann sie dann umsetzen. Weil Gott hat mich gemacht, dass ich etwas umsetze. Er hat mich nicht gemacht, dass ich nehme. Er hat mich nicht zum Nehmen geschaffen. Er hat mich zum Geben geschaffen. Das Nehmen ist nur notwendig, damit ich habe, was ich geben soll und wo ich geben soll. Deshalb liegen bei Gott die Bedürfnisse. Ich verarbeite sie und gebe sie weiter. Das ist die Freiheit des Menschen, die Freiheit der Aktion. Er ist nicht gezwungen, die Aktion durchzuführen. Aber wenn das sein Bedürfnis ist und seinen Bedürfnissen entspricht, dann ist er frei in der Abhängigkeit. Ich hoffe, dass wir damit das Thema so weit verstanden haben und wissen, jeder, der leben will, hat nur eine Möglichkeit und die ist in der Erfüllung sowohl des, was ich holen muss und wo, aber vor allen Dingen, ich muss es ja weitergeben. Ich bin gemacht, es zu tun. Dann ist das Leben und das Lebensgesetz erfüllt. Das, die Abhängigkeit, steht nie zur Wahl. Jeder Mensch ist abhängig. Entweder von der Wahrheit oder von der Lüge. Nur der, der halt geboren wird in der Abhängigkeit, der denkt, oder in der Sünde, der sieht die Abhängigkeit nicht und denkt, er ist frei. Und da kommen wir zum Thema der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die Predigt, die Jesus verkündigt, nachdem er seine 12 Jünger alle zusammen hat. Sie gilt ihnen, den Trägern der Botschaft. Und Jesus weiß, als er sie ihnen und auch der Menge, die ihm zuhört, erklärt, dass das nicht genau das ist, was sie erwarten und dass sie nicht verstehen werden, außer in der Zeit. Aber er gibt sie dennoch, weil das Licht, das von der Bergpredigt ausgeht, muss die Welt erhellen. Und es wird die Welt erhellen durch die Menschen, die sie verstehen und in ihr Leben umsetzen. Und lasst uns ein wenig die Situation betrachten, die existierte zur Zeit Jesus. Und wieso die Bergpredigt damals und auch heute und heute wiederum besonders, so ähnlich wie damals, für den Menschen eine Herausforderung darstellt, für den religiösen Menschen eine Herausforderung darstellt und letztendlich auch für sein begrenztes oder Fehlsichtwesen es nicht schafft zu verstehen, was letztendlich in der Bergpredigt gemeint ist. So, die Bergpredigt müssen wir uns vorstellen unter folgendem Aspekt. Was musste Jesus den Menschen klar machen? Was war das Ziel der Bergpredigt? Ich möchte das hier auf der Tafel versuchen zu erklären. Wir haben hier die Bergpredigt. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wollte Jesus mit der Bergpredigt bezwecken? Was war er gerufen zu erfüllen? Hier sind die Menschen. Er predigt sie ja an die Menschen. Und diese Menschen leben unter folgender Fehlwahrnehmung, Fehlsicht. Diese Menschen denken, sie sind frei, während sie letztendlich gefangen sind. Diese Menschen denken, sie sind im Licht, während sie letztendlich in der Finsternis sind. Diese Menschen denken, sie haben die Bibel begriffen, kennen Gottes Wort und Wesen, während sie in der Realität Gottes Wort nicht kennen. Nicht. Kennen Gottes Wort und Wesen nicht. Diese Menschen haben von sich den Eindruck, dass sie sehend sind. Dabei sind sie blind. Man könnte das, ja, nehmen wir noch einen Begriff, Wahrheit. Sie denken, sie sind in der Wahrheit, während sie der Lüge gehorchen. Das ist die Aufgabe Jesu. Und das Ziel der Bergpredigt ist es, das als erstes klar zu machen. Deshalb ist die Bergpredigt bis heute so eine große Herausforderung, weil der Mensch, besonders der religiöse Mensch, denkt ja, er hätte die Dinge begriffen, um die es geht. Er denkt, er kennt das Ganze. Aber Jesus muss Menschen etwas versuchen zu verkündigen, die ein völliges Fehlbild von sich selbst haben. Vielleicht nehmen wir noch einen Begriff. Sie denken, sie sind gerecht, weil er in der Bergpredigt vorkommt, während sie ungerecht sind. Jetzt Denken, Realität. So, stellt das Jesus vor eine Herausforderung? Das ist die Situation, in der Jesus kommt. Und er predigt es nicht seinem, nicht den Fremden. Es ist keine Predigt an die Heiden, es ist die Predigt an seine eigenen Jünger, an die, die es verkündigen sollen, an die, die das Licht wieder bringen sollen in die Welt. Aber er muss ihnen zuerst erklären ihren Zustand. Und er fängt an, in der Bergpredigt den Kontrast darzustellen, schon von vornherein. Von vornherein ist das, was er sagt, erstaunlich. Weil er sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Denn ihr ist das Himmelreich. Nun, wo sahen sich die Jünger? Wo sahen sich die Zuhörer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Leute, die hinter ihm her waren, wo sahen sie sich? In der geistlichen Armut oder in der geistlichen Reichtum? Das ist ganz klar. Sie sahen sich in dem geistlichen Reichtum. Sie sahen sich im Licht. Ich mache mir jetzt mal hier Reichtum noch rein. Aber sie waren letztendlich geistlich arm. Und jetzt sagt Jesus ihnen, selig seid ihr, wenn ihr wisst, eure Not, dass ihr erkennt, wo ihr steht. Und das ist schockierend auf den ersten Blick. Wieso? Wir in Not? Wir? Wir warten doch nur, dass das Königreich aufgebaut wird. Wir warten doch nur, dass wir von diesen Römern und Juden, wegkommen und wieder unter uns sind und letztendlich die Weltherrschaft haben. Haben wir eine Not? Jesus, was verkündigst du da? Wir eine Not? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Glückselig, die da Leid tragen. Tragen wir nicht schon genug Leid hier unter dieser Situation? Aber Jesus meint nicht das äußere Leid, sondern er meint, glückselig sind die, die ihre geistliche Not verstanden haben und dafür Leid tragen. Sie sehen ihre Fehler, sie sehen ihre Sünden, sie sehen ihre sündige Natur, sie wissen nicht, wie sie da rauskommen können und sie leiden enorm an der Situation. Es tut ihnen Leid für die Not, in der sie sind. Aber jeder, der seine Not sieht, der erkennt, oh, hier ist mein Herz nicht in Ordnung, der rennt dorthin, wo seine Not beholfen wird. So, Jesus verkündigt den Menschen und sagt, wenn ihr eure Not erkannt habt und Leid darum tragt, dann werdet ihr getröstet werden. Ihr werdet aus der Not, aus eurem Leid herauskommen. Das ist genau treffend auf ihren Zustand. Aber sie sahen nicht, weder dass sie geistig arm sind, noch dass sie etwas zu bereuen haben. Sie waren doch die Gerechten. Und dann kommt Jesus zu der dritten Glückseligkeit, wo er sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Wisst ihr, was Sanftmut bedeutet? Das sind Menschen, die geduldig sind, die in der Lage sind, sich selbst zu kontrollieren, deren Stimme man nicht hört auf der Straße, deren Schreien und deren Hochtun nicht erkennbar ist. Sie sind nicht hier bei denen, die meinen, sie kennen alles. Sie sind bei den Sanftmütigen und Demütigen, die ihren Zustand kennen. Die dementsprechend ihrem Zustand auch handeln. Jesus sagte, lernet von mir, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Das heißt, er war ein Mensch, der sich völlig bewusst war, wer er ist. Er lebte nicht in einer in einem Denken, in einem Irrtum, sondern er lebte und wusste die Realität des Menschen. Er kam ihn ja aus all dieser Not zu befreien. Die Sanftmut ist das Gegenteil, ist das, was die Juden nicht hatten, ist das Gegenteil eines Menschen, der viel von sich hält, der denkt, hier bin ich König, hier bin ich Gott. Nein, der Sanftmütige ist seines Zustands bewusst. Jesus wusste von seiner absoluten Abhängigkeit vom Vater. Deshalb konnte er sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das war eine genaue, ein Versuch Jesu zu durchbrechen, die Finsternis in den Herzen des Menschen. Jesus wusste, wer er ist und er lebte in diesem Bewusstsein. Er betrug sich selbst nicht, daher war er sanftmütig. Wir, wenn wir wissen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, werden wir auch sanftmütig sein, weil dann wissen wir, leben wir nach diesem einen Gesetz des Lebens. Wir nehmen von Gott und wir sind für die anderen da. Wir holen die Bedürfnisse, die wir anderen geben sollen. Das ist das Leben und das ist das Gesetz. Und Jesus lebte es und er sagte, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Glückselig sind die Hungern und Dürstenden nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was haben wir hier? Menschen, die gerecht sind oder ungerecht sind? Hier haben wir wiederum die Not. Glückselig ist es, wenn du deine Not erkennst, wenn du siehst, wie ungerecht du bist, wie unvollkommen. Und du dürstest, aus dieser Not herauszukommen. Und Jesus verspricht es. Wenn du deine Not erkennst, wie du bist, dann wirst du satt werden. Jeder, der gerecht ist, strebt nicht nach Gerechtigkeit. Wozu auch? Wozu soll er hungern und dürsten nach Gerechtigkeit? Wo soll er eine Not haben? Hier wird deutlich. Oh, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mit meiner sündigen Natur, aus meiner sündigen Natur nichts Gutes herausbringen kann. Ich weiß es. Aber ich hungere danach, so wie der Paulus in Römer 7, wo er sagte, ich will tun den Willen nach dem inwendigen Menschen, aber ich finde in mir ein Gesetz des Todes, dass ich nicht das tue, was ich will. Ich elender Mensch! Das ist der Ruf eines Menschen, der erkennt seinen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und in seinem Elend ruft er, ist Paulus satt geworden? Ja, er ist. Er kann am Ende seines Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ist die Verheißung Jesu erfüllt worden an ihn, wo er gerufen hat, ich elender Mensch? Absolut. Und sie wird in jedem erfüllt. Nur wir haben heute die andere Situation. Erstens sehen wir uns natürlich nicht als ganz so schlecht an. Aber, naja, ganz gerecht können wir sowieso nicht werden. Also wozu hungern und dürsten? Jesus hat ja all das für uns getan. Er hat ja für uns schon gehungert und gedürstet. Also, es wird uns ja geschenkt werden, so auf der Tafel. Wir müssen gar nicht hungern und dürsten. Wisst ihr, hungern und dürsten bedeutet, du suchst nach Gerechtigkeit. Das ist eine aktive Handlung, kein inaktives Dasein. Was macht ein Mensch, der hungert? Was macht ein Mensch, der dürstet? Steht er da und sagt, ich warte auf den Tod? Nein, er sucht nach Nahrung, nach Sättigung. Heute sucht die Gemeinde, suchen die Christen heute nach Gerechtigkeit? Hungern sie? Sieht man es ihnen an, dass sie sagen, ich möchte nicht mehr so ungerecht, so lieblos handeln. Ich bin zutiefst erschrocken über mein Wesen und ich will da raus. Und ich rufe mit einem Ruf, mit einem durstigen und hungernden Ruf, ich elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Und die Verheißung kommt, und der Paulus drückt sie aus, gelobt sei Gott in Christus Jesus. So kann ich aus der Not meines Hungers herauskommen und der Hunger wird gestillt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Eines der großen Nöte des gerechten Menschen ist, dass er unbarmherzig ist. Er ist ein Richter der anderen. Ich möchte auch hier eine Balance hineinbringen. Wir müssen in unserem Geist unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Das hat Gott so getan. Wir können nicht Gut sagen zum Bösen und Bösen zum Gut. Wenn wir das tun, sind wir verloren. Da haben wir den Fluch, der dort steht in der Bibel. Weh denen, die sagen zum Guten Böse und zum Böse Gut. Aber jetzt haben wir durch unseren verblendeten Geist nicht nur, dass wir das unterscheiden, sondern wir kritisieren die Person. Und ich muss sagen, ich bin aufgewachsen und der Mensch in der Dunkelheit ist ein Kritiker, aber er kritisiert Menschen. Er kritisiert nicht eine Sache. Oder er hat eine Kombination. Er kritisiert Menschen und Sache zusammen. Wir müssen in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und wir können nicht sagen, zum Zustand eines Kranken, er ist gesund. Und ich kann nicht sagen, das Volk Gottes zu Jesu Zeiten war ein gesundes Volk. Ich kann heute nicht sagen, zur Gemeinde und zum Christentum, es ist ein gesundes Volk. Sie sind nämlich alle krank. Der Jesaja sagt, vom Scheitel bis zur Sohle. Ist er kritisch? Wir müssen bewahren das Richtige und das Falsche. Und nicht sagen, oh, das ist Kritikgeist. Das ist Richten. Nein, Richten ist Verdammen. Ich muss in der Lage sein, den Zustand eines anderen Menschen zu erkennen. Aber wenn ich denke, die Ungerechtigkeit des anderen betrifft mich, dann kann ich natürlich nicht Barmherzigkeit zu ihm haben, sondern ich muss ihn richten und verdammen und unbarmherzig zu ihm sein. Sehe ich aber, dass die ungerechte Tat ihm schadet, bin ich barmherzig gegenüber dem, der Unrecht handelt. So wie stehe ich zur Gemeinde? Stehe ich als Verdammer da, der die Situation sieht? Oder stehe ich als Barmherziger da, der schreit und weint um die Gemeinde? Der voller Barmherzigkeit sagt, Herr, lass es doch nicht zu, dass es so bleibt, sondern hilf, hilf. Die Versiegelten, Die 144.000, die für die letzte Zeit versiegelt werden, sie schreien und weinen über die Ungerechtigkeit, die Gräuel, die geschehen in der Gemeinde. Warum schreien sie und weinen? Weil sie barmherzig oder unbarmherzig sind? Doch offensichtlich barmherzig. Sie schreien nicht für sich in dem Sinne, sondern sie schreien und sagen, Herr, sei uns gnädig. Sie richten und verdammen die Gemeinde nicht und separieren sich von ihr, sondern sie suchen ihr Heil. Sie suchen, wie sie helfen könnten, aber sie sehen mit klaren Augen die Gräuel, die in der Gemeinde geschehen. Wisst ihr, das ist für einen irdischen Menschen, ich sage jetzt mal einen mit der sündigen Natur existierenden Menschen, nicht möglich. Er kann nicht Barmherzigkeit ausüben gegenüber dem Übeltäter. Das geht nicht. Ob der in der Familie ist, ob der da draußen in der Gesellschaft ist, ob der in der Kirche ist, es ist egal, wo der ist, er ist nicht in der Lage. Barmherzig ihm gegenüber zu handeln. Er handelt als Gott, er handelt als Richter, als Bestimmer. Man denkt, man ist gerecht, während man ungerecht ist. Und die Unbarmherzigkeit beweist es, dass man ungerecht ist. Und die Juden waren unbarmherzig. Jesus sagte zu ihnen, ihr verzehntet Weihrauch und Myrrhe und Zimt oder was, so die Kleinigkeiten. Aber die großen Dinge im Gesetz, die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit, die geht an euch vorbei. Die Barmherzigen sind Menschen, die unterscheiden können zwischen Gut und Böse, die in der Lage sind, die Gräuel, die geschehen um sie herum und die Menschen, die sie tun, mit Barmherzigkeit anzugehen und nicht mit einem richterlichen Geist. Das kann keiner ohne Christus in seinem Herzen. Sonst stehen wir auf dem Stuhl und richten. Und die Juden standen auf dem Stuhl und richteten. Das Schöne ist an dieser Verheißung mit der Barmherzigkeit, dass sie Barmherzigkeit erlangen werden. Brauche ich Barmherzigkeit vor Gott? Oh ja. Muss Christus für mich eintreten und sagen, Herr, gib ihm noch eine Chance. Hilf ihm. Die Barmherzigkeit wird uns widerfahren, wie wir barmherzig waren. Das heißt, erkennen wir unseren Zustand, dann werden wir nicht verdammen, weil wir wissen, wie sehr wir auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Oh, es wäre so viel zu sprechen, allein über diese eine Glückseligkeit. Aber ich hoffe, wir verstehen und sehen den roten Faden der Not und des Gegensatzes dessen, was die Juden dachten zu sein. Und Jesus versucht ihnen zu erklären. Und er macht es auf die feinste Art und Weise. Er erholt sie und sagt, glückselig, wenn ihr geistlich handelt. Glückselig, wenn ihr Leid tragt und wenn ihr eure Not seht. Glückselig, wenn ihr erkennt und sanftmütig umgeht, wenn ihr nicht mehr viel haltet von euch selbst, wenn ihr nicht mehr auf dem Thron sitzt. Glückselig, wenn ihr seht, dass ihr ungerecht seid und euch hungert nach Gerechtigkeit. Glückselig ist es, wenn ihr mit den anderen, die genauso sind wie ihr, in ihrer Not und ihrer Sünde verfangen und ihren Fehlern Barmherzigkeit ausübt. Denn dann habt ihr auch Barmherzigkeit. Ihr bekommt sie genauso. Es wird an euch Barmherzigkeit sein, weil ihr braucht sie genauso wie die, die ihr den anderen geben müsst. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jetzt kommt er so an den tiefsten Punkt. Warum sagt er, glückselig sind die reines Herzens sind? Weil die Juden rein waren oder unrein? Schreiben wir es vielleicht hier auf. Frei. Rein. Gefangene. Unrein. Was ist die Realität des Juden, zu dem er spricht? Wen spricht denn diese Glückseligpreisung an? Den Reinen oder den Unreinen? Und da könnte man jetzt streiten drüber, nicht? Der Reine will sagen, super, ich bin ja fertig, Gott zu schauen. Jesus spricht ganz deutlich zwei Botschaften. Der Unreine kann Gott nie schauen, kann Gott nicht erkennen. Er kann in die Gegenwart Gottes nicht treten. Deshalb sehen wir ihn ja jetzt auch nicht, weil wir alle unrein sind. Aber wenn euer Herz rein sein wird, werdet ihr Gott schauen. Er verspricht und sagt, die Reinheit des Herzens verschafft euch, dass ihr Gott sehen werdet. Ist das noch in der Lehre, die wir drin haben als Gläubige? Sind wir in diesem Zustand, dass wir erkennen die Unreinheit unseres Herzens und gleichzeitig wissen, wenn wir unrein bleiben, wir Gott nicht schauen können? Jesus möchte wiederum die Not zeigen, dessen, der denkt, er ist rein, er ist aber unrein und er kann Gott nicht schauen. Jeder, der unrein ist und der rein ist, wird sich nicht trauen zu sagen, er ist rein, weil er weiß, wie viele Flecken er hat in der Vergangenheit. Deshalb wird nie jemand, der ein Sünder ist, von sich behaupten, er sei sündlos. Er wird es nicht wahrnehmen, weil er ja seine Fehlerhaftigkeit immer vor Augen hat. Ich bin im Glauben, dass meine Vergangenheit weg ist, aber ich sehe doch meine Sünden vor mir. Und sie sind mir ein Zeichen meiner großen Not und helfen mir, mich auf mich selbst nicht zu verlassen. Der reines Herzens ist, der strebt, der verlässt sich so auf Gott, dass er sich selbst vergisst. Glückselig sind die reines Herzens, sie passt so schön zusammen mit der Gerechtigkeit, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Friedensstifter, das ist wirklich eine schöne Sache, weil Frieden ist ja ein Bedürfnis des Menschen. Kennt ihr Friedensstifter in der Religion? Es gibt ja, 2014, glaube ich, in Korea diese große erste Friedenskonferenz, wo man alle Religionen zusammengeführt hat. Dieser eine Koreaner hat es getan Und man hat dort eine Resolution unterschrieben und man sagt, wir müssen für den Frieden eintreten. Ja, aber so wie der Friede ist oder wie der Friede sich aussehen soll, ist ein Friede, den man, ich sage jetzt mal, mit Regeln herbeiführen will, mit Unterschriften von Resolutionen. Sowas ist nicht möglich. Der Friedensstifter ist ein Mensch, der friedlich ist und durch seinen Einfluss Frieden verbreitet. Er ist nicht kampfsüchtig. Juden waren sehr kampfbereit und kampfsüchtig, argumentativ. Und ich erkenne das in meiner Natur genauso. Ich will boxen, die Wahrheit der Menschen hinein. Aber Jesus sagt, als Friedensstifter geht die Wahrheit ins Herz. Und ihnen wird gesagt, sie sind Gottes Kinder, weil Gott ist ein Gott des Friedens. Er hat den Krieg nicht herbeigeführt. Er überwindet auch den Krieg mit Frieden und gewaltlos. Sehen wir die Christen als Friedensstifter? Sehen wir die Gerechteren ein bisschen als Friedensstifter? Das heißt, geht von ihnen ein Einfluss zum Frieden aus. Und wir sollten nicht vergessen, es geht nicht um Gutheißen des Irrtums beim Friedensstifter. Der Friedensstifter will den Irrtum nur nicht mit Gewalt entfernen. Das ist der Punkt, weil wir wollen Frieden. Und ich habe mir diese Videos da ein bisschen angeguckt über diese Konferenz. Das führt zu einer Gewalt von zu einer zwanghaften Frieden, nicht zu einem Frieden in der Freiheit. Friedensstifter haben nicht die Augen geschlossen gegenüber dem Gräuel und der Ungerechtigkeit, die passiert. Friedensstifter werden es durch nicht zwanghafte Maßnahmen, durch die Autorität der Liebe, die Änderung herbeiführen. Sie sind nicht blind gegenüber der Not, die Friedensstifter. Sie sagen nicht zu allem Ja und Amen. Aber sie werden die Welt verändern und heißen Gottes Kinder, weil sie gewaltfrei, ohne Zwang, die Änderung herbeiführen. Glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir leben in einer Welt, wo derjenige, der denkt, der frei und gerecht ist, den Ungerechten verfolgt. Und so war es damals zu Jesu Zeiten, es war vor seiner Zeit so, und so wird es auch heute und ist es auch heute so. Das heißt, der sich gerecht hält, der wird den Gerechten verfolgen, weil der passt nicht in sein Schema, er will Gewalt anwenden. Und hier sagt Jesus, ihr werdet verfolgt werden zu Unrecht. Aber wenn es so geschieht, dann wisst ihr, es steht gut um euch. Das Himmelreich ist euer. Kämpft nicht dagegen an, denn ihr seid auf der guten Seite, wenn ihr um Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Weil der Ungerechte kann den Gerechten nicht sehen, aber der Ungerechte denkt, er ist gerecht und der Gerechte ist ungerecht. Und so haben die Juden gedacht, sie sind richtig und verfolgen Christus. Er war der Gerechte, sie waren die Ungerechten. Aber in ihrer Sicht waren sie verkehrt und umgekehrt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleugnen und verfolgen, verleumden und verfolgen und allerlei Übels über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmelreich immer reichlich belohnt werden, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. So, hier ist klar, dass der Christ nicht inaktiv ist. Und seine Aktivität, obwohl sie friedlich, sanftmütig, barmherzig ist, wird sie Gegenwehr hervorrufen. Menschen werden nicht zufrieden sein damit, weil man lebt in diesem Kampf. Und so wird man sie verfolgen, weil sie tun ja etwas. Sie tun alles in Frieden. Sie tun nicht mit Waffen. Sie gehen nicht hin und wollen einen christlichen Staat errichten und da das mit einer guten, trainierten Armee tun. Nein, nein. Sie tun das, was hier steht, und werden damit ein Einfluss in der Gesellschaft. Sie sind ein guter Einfluss, aber es gibt welche, die sie trotzdem nicht mögen und sie verleumden werden, weil sie Christus angehören, weil sie die Anhänger des Bösen sind, und sie werden uns verfolgen. Aber wichtig ist, dass sie das, was sie vorwerfen, eine Lüge ist. Und dann sagt er, seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. So werden wir zu Unrecht angeklagt, keine Gegenwehr. Das war eine Lektion, die musste ich lernen selbst. Seitdem ich anfing, oder seitdem mich Gott gerufen hat, über die Gesundheitsbotschaft zu sprechen, die Gesundheit zu verkündigen, die ich gelernt habe in der Praxis, anhand der Patienten, des Wortes Gottes, der Gesetze der Natur und des Buches Die Fußspuren des großen Arztes. Schon bei der ersten, sage ich jetzt mal, wochenlangen, erste Woche, wo ich die Gesundheitsbotschaft Abend für Abend in einer Stadt gemacht habe oder verkündigt habe in Rumänien, waren viele Menschen gekommen. Gott hat großen Segen gegeben, aber dort wurden Gerüchte über mich in die Welt gebracht, die an alle Prediger in Rumänien verschickt wurden. Und als ich es hörte, erschrakte ich, weil ich dachte, wenn die das glauben, dann ist die Sache weg. Wenn die glauben, dass was über mich geredet wird, dann wird daraus, aus dieser ganzen Sache nichts. Das war 2009, am Anfang, im Februar 2009. Aber dann habe ich mein Büchlein zur Hand genommen und es ist die Erklärung vom Berg der Seligpreisungen. Und ich habe es genommen und habe gelesen drin und ich habe genau an dieser Seligpreisung gelesen oder sie sogar gesucht zu sehen, was Ellen White dort schreibt darüber. Und Ellen White schreibt dort, dass die Verleumdungen, die Verfolgung dem Werk keinen Schaden tun kann, sondern nur Gewinn bringen kann. Das heißt, wenn jemand böse auf uns ist oder üble Gerüchte über uns verkündigt, kann er dem Werk Gottes nicht schaden. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Also kann ich mich freuen, auch das, dass man mich falsch beschuldigt. In einem anderen Land, es gibt, aber in Rumänien ging es wunderbar weiter. Ich habe nirgends so viel gearbeitet in den letzten Jahren, seit 2009, sind fast 7 Jahre, ja, sind schon vergangen 7 Jahre, wie in Rumänien. So, man wird immer konfrontiert werden. Irgendwo gibt es eine Gegenwehr oder eine Verleumdung, eine falsche Darstellung von dem, was man sagt. Aber das, glaubt mir, ist nicht zum Nachteil des Werkes. Ellen White sagt, der Ruf kann geschädigt werden, der Charakter nicht. Und das ist doch köstlich. Der Ruf kann geschädigt werden, der Charakter nicht. Und wenn wir wissen, dass es Gottes Werk ist, nicht unseres, wird er alles wunderbar lenken. Und wir müssen uns nicht gegen Anklagen wehren. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe die Verleumdungen lassen stehen. In Rumänien und in anderen, und es gibt nur noch ein anderes Land, wo das so stark herauskommt, und das ist in Österreich. Aber diesen Widerstand hat Gott enorm genutzt, um in Österreich die Botschaft vorwärts zu bringen. Wir wären nie an Situationen herangekommen, an Möglichkeiten. Aber Gott hat Wege geöffnet und er öffnet sie. Weil wo er ist, da geht das Werk vorwärts. Widerstand, Verleumdung, Anklage kann dem Werk nicht schaden. Seid fröhlich, worüber? Und freut euch und getrost. Der Himmel weiß es. Ihr werdet dort belohnt werden. Die Propheten sind auch vor euch verfolgt worden. Und so passiert es auch euch. Nur diese Einführung, das ist jetzt im Prinzip schon die ganze Predigt, weil er geht dann in Details auf diese Punkte ein. Aber haben wir es verstanden? Jesus spricht von der Not. Er spricht einen blinden Menschen an, den wieder die Wahrheit verkündigen. Er spricht einen der anderen, der ein völliges Fehlverständnis hat von sich selbst und bringt ihm auf wunderbare Weise seine Not vor Augen und zeigt ihm den Weg daraus. Und dann sagt er natürlich den Auftrag, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So, Jesus will etwas mit uns in dieser Welt erreichen. Und da können wir jetzt nicht darauf eingehen, aber lasst es uns verstehen, wenn diese Punkte, wenn wir in unserem Herzen diese Seligpreisungen erkennen, uns zu eigen machen und sie nachstreben, dass sie erfüllt werden in uns, dann werden wir das Salz der Erde sein, das einen guten Geschmack hat. Weil steht hier, wenn das Salz fade ist, womit soll wieder salzig gemacht werden? Das Salz war fade geworden. Jesus steht vor einem fadigen Salz, mit dem er die Suppe dieser Welt nicht mehr salzen kann. Und er ist in der Not. Und er sagt, ihr seid das Salz, ihr müsst salzig sein. Es muss Geschmack geben in der Suppe dieser Welt. Aber seht ihr auch hier in diesem Satz den Not, den Kontrast? Ihr seid das Salz der Welt. Ihr denkt, wer ihr seid, aber letztendlich, wenn ihr keinen Pfad, keinen Geschmack mehr habt, was seid ihr dann? Und dann, ihr seid das Licht der Welt. Oh, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Was will er sagen? Wenn ihr das Licht der Welt seid, dann werdet ihr in der Welt leuchten. Man wird euch nicht übersehen können. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Schäfer, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. Ein Licht ist obendran. Es wird wahrgenommen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay, seid ihr jetzt das Licht, so lasst es leuchten. Du bist entweder Licht oder Finsternis, du kannst nichts dazwischen sein in der Situation. Und dann scheinst du und die Menschen werden nicht dich preisen, weil sie sehen, das, was du tust, ist nicht menschlich, sondern göttlich. Ich habe Patienten in meiner Praxis, denen versuche ich zu erklären, dass das Gesetz des Lebens von ihnen erwartet, gegenüber anderen immer eine gewaltfreie Liebe auszuüben, das heißt zwangsfrei zu denken. Und dann sagen sie mir, das ist übermenschlich. Und ich sage, stimmt. Wenn die Liebe etwas Menschliches wäre, dann könnten die Menschen es aus sich selbst heraus machen. Sie könnten es selber produzieren. Aber die Liebe ist nicht fähig, vom Menschen hergestellt zu werden. Deshalb steht hier, wenn die unsere Werke sehen werden, werden sie nicht uns preisen. Sie werden nicht sagen, der Mann oder die Frau oder der Doktor oder Philosoph oder wer auch immer ist, sondern sie werden ganz klar und deutlich Gottes Namen preisen, weil sie sagen, was der tut, ist nicht menschlich. Seine Art und Weise ist göttlich. Und jetzt geht Jesus in der Bergpredigt weiter und versucht immer wieder, diesen einen Kontrast herauszuholen. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Weil hier waren die Leute Gesetzesmenschen. Sie dachten, sie halten das Gesetz. Sie wussten nicht, dass sie es brachen. Und deshalb kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, dass ich das Gesetz erfülle, dass ich zeige, wo ihr vom Weg abgeirrt seid, kennen Gottes Wort und Wesen, dabei haben sie keine Ahnung. Das ist ganz schwer. Jesus sagt ihnen deutlich, weil er weiß, sie werden ihn des Gesetzesbruches anschuldigen. Er weiß, dass was auf ihn zukommt in der Zukunft und auf seine Jünger. Deshalb sage ich, dass das Gesetz einen Ewigkeitswert hat. Und das drückt er ganz deutlich aus. Das Gesetz hat Ewigkeitswert. So. Und dann bringt er diesen Kontrast hin. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Und jetzt haben auch hier viele vom Wortsatz her, denken sie, das heißt, der wird im Himmelreich sein. Nein, der wird im Himmelreich als der Geringste, der nicht würdige, für dahin zu kommen, erklärt wird. Das ist es, was Jesus ausdrückt. Und derjenige, wer es aber tut und lehrt, die zwei Dinge, tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Der wird dort sein, der wird groß sein im Himmelreich. Der andere wird nur als der Geringste, aber er ist nicht im Himmelreich. Weil im Himmelreich kann keiner bestehen ohne die Erfüllung des Gesetzes. Und dann erneut der Kontrast. Und ich möchte euch bitten, zu Hause in eurem Studium das durchzugehen. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Gibt es da eine Möglichkeit? Auf keinen Fall werdet ihr ins Himmelreich kommen. So, lasst uns das klar machen. Jesus macht deutlich, ihr schaut die Pharisäer und Schriftgelehrten als die religiösen Leiter an. Sie sind kein Maß. Wenn ihr nicht besser seid wie sie, hundertprozentig werdet ihr nicht im Reiche Gottes sein. Weil sie haben keine Gerechtigkeit, sie sind Verführer. Sie sind nicht neugeborene Menschen, auch wenn sie das Amt der Leitung haben. Das müssen wir verstehen. Der Maßstab der Gerechtigkeit ist den, der ja in Jesus dann weiter erklärt, wie er die Gebote erklärt und so durchgeht. Es geht immer um diese große Not des Menschen, die sagt, wer bin ich? Herr, denke ich, ich bin Gott, ich halte etwas von mir, das ich nicht bin. Und wenn ich erkenne, wo ich stehe, dann sage ich, okay, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der mir hier raushilft. Aus meiner Unreinheit, aus meiner Gefangenschaft, aus meiner Finsternis, aus meiner Unkenntnis, aus meiner Blindheit, aus meinem Irrtum und aus meinem ungerechten Wesen. Wer bin ich? Ist die Frage, die wir beantworten müssen. Und hier ist man Gott. Hier steht man über den Dingen. Hier ist man gefallener Mensch. In einer sündigen Natur geboren. Für den kommt Christus, ihn zu erlösen. Er denkt nur, er ist so. Wie viel Chance, bei wie vielen wird er durchkommen? Gott sei Dank, bei den Kranken wird er durchkommen. Bis heute haben die Kranken die größte Chance, ihre Not einzusehen und zu erkennen, wie tief verirrt sie in ihrem Herzen sind und zu schreien nach einem Erlöser. Ich hoffe, wenn du die Bergpredigt liest, wenn du sie studierst, dass du hörst und erkennst, wie der Heiland zu dir spricht und sagt, mein Kind, ich kenne dich. Ich kenne deinen Zustand. Kennst du ihn auch? Siehst du dich? Und willst du daraus? Und wenn wir dann schreien und sagen, Herr, hilf, dann wird er sagen, jetzt hole ich dich raus. Und Schritt für Schritt wird er uns lehren, bis wir eines Tages die Bergpredigt in unser Herz geschrieben haben, weil sie ist das Gesetz Gottes. Sie ist der Eingang zum ewigen Leben. Amen.